Change by Design, der Atreus-Podcast.
Heute zu Gast bei Change by Design Sebastian Seuter. Sebastian Seuter ist bei EdgeTech tätig, eine Engineering, Service und Software Company, verantwortlich für die Dachorganisation, eine Company, welche sehr stark auf Software Engineering setzt in unterschiedlichen Industrien, Manufacturing, Automotive, Medical, Healthcare, ich glaube auch Konsumgüterhandel und auch die Telco-Industrie ist da nicht fremd. Wir sind mittlerweile jetzt im Teil 2 eines gemeinsamen Podcasts mit meinem Kollegen Franz Kubilum. Sollte der eine oder andere, und da gehe ich davon aus, auch Interesse haben, Sebastian Seuter in seinem persönlichen Werdegang noch näher kennenzulernen, dann empfehle ich wärmstens den Podcast Behind the Sea mit meinem Kollegen Franz. Auf geht's in dem Podcast Change by Design. Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Franz, das Gleiche auch. In deine Richtung. Gut. Also, komplexe Programme und Projekte. Sebastian sitzt mir gegenüber, er grinst schon, weil komplexe Programme und Projekte ist sein täglich Brot. Was ist denn das, was für dich ein komplexes Programm und Projekt ausmacht, wenn du dir Gedanken machst, dieses Programm oder Projekt entsprechend zu starten? Was sind so die wesentlichen Voraussetzungen, um am Ende des Tages auch erfolgreich zu sein?
Ja, also Uwe, erstmal danke, dass wir heute zusammensitzen. Ich fand das Format vorne schon mit dem Franz gigantisch. Jetzt mal den Schwenk rüber zum Design, Change by Design.
Genau.
Jetzt sagst du ja, was mache ich bei Veränderungen? Und wahrscheinlich ist der Übergang ein schöner, weil mit dem Franz haben wir vorhin besprochen, was sind so Führungsprinzipien? Und
genau. Tatsächlich
lassen sich ja diese Führungsprinzipien eigentlich auch 1:1 auf komplexe Transformationen übertragen.
Definitiv, ja.
Und wenn ich mir jetzt überlege, was habe ich aus der Führung mitgenommen und wie kann ich das in quasi die Transformation übertragen, dann sind es wahrscheinlich 3 Schritte und die sind wahrscheinlich wirklich auffallend, wenn man sich mal die Mühe macht nach einer Postmortem-Analyse, warum Dinge wirklich im Desaster gegangen sind
und
nicht geklappt haben. Ich glaube, das Wichtigste ist, und da könnte ich beliebig viele Beispiele herbringen, Klarheit. Also wirklich zu sagen, wenn ich ein wie auch immer geartetes Transformationsvorhaben, ja, was es auch immer sein mag, kann eine Kulturveränderung sein, kann ein IT-Einführungsprogramm sein, das kann ein komplexes Programm sein. Ich habe ja erzählt, wir als Firma EdgeTech sind auch dabei, ganz komplexe Programme zu betreuen, wie zum Beispiel das Aufsetzen von Herzschrittmacher-Software und das wirklich dann einsetzen weltweit und umsetzen und bis in die Zertifizierung zu bringen. Da geht es wirklich um die Klarheit, was wirklich erreicht werden soll. Ich glaube, das ist was wirklich spannend ist, weil ich erlebe ganz oftmals, dass man quasi in mehreren Iterationen immer die Antwort hört, ja, ich weiß doch, was ich erreichen will. Aber wenn man dann wirklich hinterherkartet und mal 2-3 Mal die Frage stellt, aber jetzt erklär es mir bitte nochmal detaillierter, dann kommt man darauf, dass die Klarheit dann oftmals gar nicht da ist. Wir haben eine Ambition, das weiter nach vorne zu treiben. Da geht es ja darum, wie nehme ich eine ganze Mannschaft mit? Also wie schaffe ich das, nicht eine eigenwillige, mein Gründer will den nächsten Level erreichen, sondern wie will ich für die Mannschaft eine Energie erzeugen, die sagt, okay, da ziehe ich mit und das will ich auch wirklich erreichen, weil sonst verliere ich die. Also ich habe ganz viele Transformationsprogramme erlebt, denen ist im wahrsten Sinne des Wortes die Energie ausgegangen. Ja, und dann ist das eine ganz zähe Runde, da nochmal Schwung reinzubekommen. Und ich glaube, das Dritte, was noch wichtig ist, ist so diese Grundfrage nach Ergebnissen. Und das ist ja, wir haben es vorhin bei der eigenen Karriere besprochen, da geht es aber auch wirklich um quasi Transformationsprogramme im Großen. Die müssen klein starten und immer die Möglichkeit zeigen, dass ich auf der richtigen Spur bin und auch wirklich die richtigen Ergebnisse erziele. Weil sonst passiert nämlich das, dann verliere ich wieder die Klarheit, weil die Ergebnisse nicht kommen. Ich verliere die Energie, weil die Leute demotiviert sind. Und dann kommen die Ergebnisse nicht mehr und dann ist es ein Teufelskreis.
Ja, das ist jetzt sehr schön gesagt. Und das weißt du auch, es ist anspruchsvoll, das Ganze umzusetzen. Ich fand deinen Punkt, diese 3 Punkte, Klarheit, Energie und Ergebnisse, sehr gut. Und ich möchte insbesondere auf den Punkt Klarheit nochmal eingehen. Du hast gesagt, Klarheit bedeutet auch, dass man sich im Klaren darüber sein muss in einem Projekt, was erreicht werden soll. Jetzt wird wahrscheinlich jeder Zuhörer sagen, ja klar, ist ja obvious, ja. Aber auch wir haben die Erfahrung gemacht, jetzt auch bei uns im Unternehmen Atreus, dass selbst komplexe Programme und Projekte, ich sag mal, auch in DAX-Konzernen, ja, da sind auch Top-Beratungen mit dabei, dass es ab und an tatsächlich ein Stück weit daran fehlt, ja. Man kann ja eine Klarheit als ein Zielbild, wie auch immer, definieren. Die Frage ist, inwieweit wurde es wirklich angenommen? Und die zweite Frage ist dann auch, inwieweit wird ein solches Zielbild dann auch tatsächlich in einem Projekt akzeptiert. Das hört sich ein bisschen spooky an, wenn ich das jetzt sage, ja. Von daher hat mir da ein Punkt sehr, sehr gut gefallen. Was wir immer wieder dann auch propagieren, ist, dass man sich in einem komplexen Projekt auch darüber unterhält, was ist wirklich definitiv im Scope und was ist out of Scope. Und ich sage immer so schön, ab und an ist es auch wichtiger, darauf zu fokussieren, was nicht im Scope ist. Ja, weil du natürlich in einem komplexen Programm und Projekt musst ja in einer entsprechenden Zeit auch fertig werden, Ergebnisse liefern, ja. Und da ist ja der Faktor Zeit ein ganz entscheidender, dass du den Faktor Zeit damit oder dass du Zeit damit verbringst, was tatsächlich wichtig ist. Was mich jetzt, was unsere Zuhörer natürlich interessiert, wie schaffst du das denn, diese Klarheit zu schaffen? Wie stellst du sicher, dass sich die Kolleginnen und Kollegen, die in einem solchen Projekt arbeiten, auch tatsächlich darauf konzentrieren, was erreicht werden soll? Wie schaffst du Klarheit in deinem Verantwortungsbereich, um Programme und Projekte erfolgreich umzusetzen?
Also ich habe es ja vorhin schon mal, und ich drösel es mal ein bisschen auf. Ich habe ja vorhin schon in einem anderen Podcast erzählt, dass ich mittlerweile viel yogisieren bin.
Genau.
So, was habe ich da rausgelernt? Es gibt einen wunderbaren Yogameister, der im Prinzip eigentlich nur meditiert hat und einmal im Jahr den Leuten erlaubt hat, Fragen zu stellen. Hat sich das ganze Dorf getroffen und hat eine Frage gestellt. Und er hat eigentlich immer gesagt, die Frage, wer fragt mich das? Und die Leute immer ganz irritiert. Ja, ich stelle doch die Frage, du kennst mich doch eher so. Was ist wirklich dein Kern? Was willst du wirklich erreichen? Wer bist du? Und dann hat er die Leute zurückgeschickt. Die durften dann in einem Jahr wieder fragen. Die sind dann zurückgekommen und hatten aber Klarheit mit sich und wer sie sind. Und dann passiert was. Was will ich damit sagen? Wenn ich mir jetzt so ein Gebilde anschaue, mach mal ein Fantasieprojekt. Ich habe einen Berater mit dabei, deiner Wahl. Ja, blau, grün, gibt's ja alles. Ich habe ein Technologieunternehmen mit dabei, auch ja, Farbe deiner Wahl. Und dann habe ich einen DAX-Konzern mit dabei. Da ist es schon mal die Frage, wer sitzt da am Tisch? Ja, und was ich gelernt habe, ist, Berater, also ein kleines Beispiel, ich hatte noch bei ThyssenKrupp ein Beratungsprojekt, wo wir uns McKinsey geleistet haben. Und das Erste, was ich verstanden habe, ist, dass sie eigentlich an mir vorbei an meinem Chef hochgearbeitet haben. Das heißt, ich habe mir die erstmal einbestellt und meint, also mal ganz ehrlich, ich verstehe, was ihr hier vorhabt, aber wir machen es gemeinsam und ihr arbeitet für mich, weil wenn ihr an meinem Chef hocharbeitet, dann will ich mit euch gar nicht arbeiten. Das heißt, man muss erstmal dieses Klarheitsding reinschaffen, mit wem man da arbeitet.
Ja, klar.
Und jetzt gar nichts gegen McKinsey aus dem Projekt, sind Freundschaften entstanden. Da gibt es zwei, drei Leute, mit denen ich bis heute bestens wirklich befreundet bin. Und die haben eins geschaffen. Die haben mir aus dem Möglichkeitsraum das Beste rausgearbeitet und haben mir für ThyssenKrupp eine Roadmap gebaut, die ich danach wirklich sage und schreibe, 2,5 bis 3 Jahren abgearbeitet habe. Das waren aber Maschinen, die einfach genial waren, diesen Raum nach vorne auszurollen und zu sagen, was willst du über die Zeit machen? Wie sieht es dann aus?
Genau.
Das heißt, da habe ich mir Klarheit geschaffen, was kann mir einen Baustein von einem Berater bringen, die auch Eigennutzen haben und die muss man richtig führen können. Jetzt kommt der Eigennutzen und die Klarheit im Unternehmen, das ist ja eine Kakophonie. Also da kriegt man nicht eine Stimme rausgegriffen, selbst wenn es der Vorstand sagt, bitte umsetzen, sind ja sogar meistens die schlimmsten Projekte. Sind da ja, was ich von Ressort-Egoismen über Verteilung von Budgets, total viele Unklarheiten mit drin. Das heißt, man muss da wirklich auch die Frage stellen, wer seid ihr? Also der Datenschutzbeauftragte, die Juristen, Compliance, das muss man einfach mal sauber.
Also knallhartes Nachfragen.
Ja.
Also in die ganzen Stakeholder entsprechend reinmarschieren. Ja.
Runterstrippen. Genau. Und das gleiche auch bei der Technologie, weil in Technologie, da hat man einen Vertriebler vor sich, der im erster Näherung sagt, klasse, der sieht viele Dollarzeichen. Aber auch den muss man erstmal klar abholen und verstehen, wo steht der und was kann der mir bringen, dass es in eine gemeinsame Lösung mit reinläuft. Und das ist, glaube ich, fundamental wichtig, das gemeinsam wirklich zu machen. Und was du gemeint hast, ist ja noch viel fieser, dieses Thema Scope. Das ist ja quasi der Tod auf Raten. Weil es sind dann quasi die Nachverhandlungen, der Change Request und alles, was da läuft. Da gehen ja dann später die Lichter aus, weil alle quasi nur noch frustriert sind, weil man im Nachhinein feststellt, dass der Scope nicht passt. Und dann, also ich habe mit einem großen DAX-Konzern gerade erst eine Projektanbahnung, wo es hieß, der andere Partner wird es nicht mehr, weil die sind darüber in die Grätsche gegangen.
Ja, was ja häufig passiert, erstmal lieben Dank für deine Ausführung, Sebastian, was ja häufig passiert, es werden Verträge verhandelt und in diesem Verhandlungsprozess, und das ist das, was dann halt so tricky ist, ja, da purzelt am Ende dieses Prozesses etwas raus, ja, was dieser ursprünglichen Zielsetzung, diesem ursprünglichen Aufgabenbereich möglicherweise nicht mehr so 1:1 entspricht, ja. Und wenn man dann nicht zu Anfang eines Projektes sich nochmal kristallklar vor Augen führt, ja, was ist denn tatsächlich die Aufgabe? Ist noch das an Zielsetzung formuliert nach den Verhandlungen, was du vor der Verhandlung hatte? Und das haben wir schon häufiger erlebt, ja. Dann wird es im Projektverlauf, wenn man sich dessen nicht im Klaren ist, recht früh schon unappetitlich, ja. Und dann verlierst du auch die Klarheit, von der du gerade gesprochen hast. Was mir ausgesprochen gefallen hat und sicherlich auch ein Großteil der Zuhörer ist nochmal das Deutliche darauf hinweisen, dass du gesagt hast, Klarheit schaffe ich nicht alleine, ja, sondern ich muss Klarheit schaffen mit den verschiedenen Projektbeteiligten, ja. Und da muss ich entsprechend reingehen. Also Stakeholder-Management ganz aktiv betreiben, so dass sie auch mitmachen und auch verstanden haben und dass wir letztendlich von einem gemeinsamen Notenblatt ablesen. Ja, das war ja einfach sehr, sehr, sehr wertvoll.
Vielleicht da nochmal ins Draufsatteln. Also auch jetzt, wenn man dieses Ding noch komplizierter macht und dann um Technologie erweitert.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe ja ein großes Projekt kaufmännisch als Projektleiter begleitet. Das war die Ausschreibung von Weitverkehrsnetzwerken, dem ja. Arbeitsplatz und Rechenzentren.
Ja.
Klassisch ein Outsourcing-Deal.
Ja.
Das Ding haben wir am Schluss am Rhein, ja, über die quasi Ziellinie getrunken, haben uns dann geeinigt, haben dann mit Fanfaren das Ding mit Vorstand unterschrieben. Volumen waren 1,2 Milliarden Euro. Das Ding wurde nach 2,5 bis 3 Jahren, und ich bin heute noch meinem Chef dankbar, der damals gesagt hat, Sebastian, du hast es jetzt super gemacht als Projektleiter, du gehst jetzt wieder aus der Projektleitung raus, weil ab jetzt gibt es hier nur noch Verlierer in diesem Spiel. Du gehst bitte in die Leitungskreis rein und die Governance und die Steuerung dieses Programms, weil als Projektleiter bist du tot. Was ist da passiert? Da ist dieses ganze Thema IT und Technologie,
ja,
was ja in so einem großen Outsourcing-Ding schon echt komplex ist, nochmal komplett überspitzt worden, weil man eine Technologie mit so einem modernen Arbeitsplatz neu erfunden hat, anstatt den modernen Arbeitsplatz aus dem Standard zu nehmen, den es ja damals auch schon gegeben hätte.
Mhm.
Und man hat sich quasi auf eine Technologie als Selbstzweck eingelassen, ohne das nochmal genau zu plausibilisieren. Und darüber ist das Ding wirklich komplett in die Grütze gegangen. Also man hat ein Programm mit 1,2 Milliarden sehr schmerzhaft rückabgewickelt und zurückgegeben. Also auch das gibt's ja. Und da kam eben nochmal neben der fehlenden Klarheit, wo ich schon vermute, dass man die erarbeitet hat und vertraglich auch hinterlegt hat, aber dann kam nochmal diese Komplexität mit dazu mit einer technologischen Komponente, wo quasi Technologie als Selbstzweck nochmal oben mit drauf kam, was keiner verstanden hatte und was so nicht lieferfähig war. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Spezialdisziplin, gerade wenn man jetzt in diesem Brückenbauthema ist, also zwischen viele Berater, die mitarbeiten, Industriekonzerne, die was erreichen wollen und dann nochmal technologisch gedacht, dann wird das echt von alleine höllenkompliziert und dann wird es noch viel wichtiger, das nochmal abzuschälen, auch technologisch die Frage zu stellen, ist das wirklich machbar?
Total, total. Was wäre denn vor dem Hintergrund, was du jetzt gerade so schön an diesem Beispiel skizziert hast, deine Empfehlung jetzt so im Nachhinein, wie man es hätte besser machen können?
Also was ich oftmals erlebe, und jetzt bin ich natürlich auch wieder so ein bisschen biased, man hat's ja, und ich mein's gar nicht böse, ganz viele One-Trick-Ponys. Ja, das sind wirklich Leute, die einen Kunsttrick können und da ganz tief mit reinbohren können, was auch wichtig ist. Ja, das Problem ist nur, wenn du nur One-Trick-Ponys hast, kommst du nie zu einer gesamthaften Aufführung. Ja, will heißen, in so einem komplexen Programm muss man einfach ein paar neuralgischen Stellen auch verstehen, wie Leute über die einzelnen Ponys hinweg ein gemeinsames Bild erzeugen können. Und das ist wirklich dann diese Brückenbaukunst, dass man sagen kann, ich brauche dann zum Beispiel einen kommerziellen Punkt, jemand, der mir erklären kann, was ist Technologie und wie verbaue ich die in ein Transformationsprogramm.
Exakt.
Oder ich brauche jemanden, der überschauen kann, wenn ich jetzt große Berater nehme, weil ich mir von denen erhoffe, dass die so eine Transformation hinbekommen, dann müssen die auch verstehen, was das bedeutet, wenn Beratung auf Realität und Umsetzung stößt. Also es sind ja lauter Versatzstücke, wenn ich die nicht sauber durchkomponiere, habe ich quasi lauter Abrisspunkte stehen, aber keine Verbindungspunkte und Brücken, die gebaut sind. Und ich glaube, das wäre in so Transformationsprogrammen oftmals somit das Wichtigste. Nicht nur zu sagen, ich habe den besten Architekten und ich habe den besten, was weiß ich, Data Manager und sonstiges, sondern wirklich zu überlegen, an welchen dieser Punkte brauche ich wirklich Leute, die verschiedenst Stakeholder zusammenbringen können, um das Ganze zu sehen und das nochmal sauber zusammenzuführen. Das wäre, glaube ich, ein richtig großer Schritt nach vorne. Und je komplexer, desto wichtiger sind wahrscheinlich mehr als ein Brückenbau.
Was sind das für Rollen? Also wie würdest du sagen, wie heißen die in dem Projektteam?
Jetzt bin ich gespannt, weil wir haben nämlich gerade so ein Thema. Ich komme da gleich zu.
Also mal auf ein Beispiel, das wir jetzt bei einer AgeTech haben. Bei einer AgeTech selber sind gerade dabei, eine richtige Transformation zu machen. Die geht aber oftmals um dieses Thema Geschäft im Ist und das Line-Management im Ist zu transformieren. Was ich jetzt angeregt habe, ist, dass wir uns programmatisch einen Programmmanager mit dazu holen, der quasi das Ganze mitbegleitet aus einer Sicht, nicht nur wie bringe ich das Tagesgeschäft nach vorne, sondern wie setze ich das in einem Programm in der Kultur passend mit den richtigen Leuten um. Das kann also ein Programmmanager sein. Ja. Mich hat man damals mit reingeschmissen, weil man gesagt hat, naja, du kennst zumindest dich in der IT aus, du kennst dich auch in den Finanzen aus und du warst mal Berater. Und dann war ich der kommerzielle Programmleiter in einem Outsourcing-Deal. Und ich hatte davor noch nie in meinem Leben einen Outsourcing-Deal begleitet. Aber das hat, glaube ich, geholfen, um das Ding einfach abzuklopfen. Und das kann auch der eigentliche Projektleiter sein. Man muss, glaube ich, diese Rolle entweder mitdenken in den handelnden Leuten. Also ich bin immer ein Fan davon, Klarheit zu schaffen, welche Leute brauche ich und wie geländegängig sind die auch in dieser Umgebung. Ja. Oder aber man generiert diese Rollen und packt die dann wirklich mit dazu. Ja. Was vielleicht auch nochmal ganz spannend sein könnte, aber dann braucht man wirklich nochmal mehr Intelligenz, sich solche Rollen mit dazu zu holen. Jetzt nicht in einer normalen Projekt- und Programmorganisation, sondern als so eine Art Sparing, Coaching, wie auch immer, nochmal gezielt dazu zu holen, um so ein Leitungsteam nochmal anzureichern. Aber dann wird es schon komplizierter. Mhm. Ne?
Aber das ist nicht das klassische Project Management Office oder das PMO.
Da könnte man es wahrscheinlich auch hinlegen. Ich habe es nur oftmals sehr verkümmert erlebt, dass das Program Management Office dann runter reduziert wird und das dann quasi Aktivitäten sind, Tasks sind, Verwaltung sind, Ampelschaltungen. Und das ist dann oftmals was, was dann verbogen wird. Also ich habe große Projekte gehabt, die waren dunkelrot. Ja, aber im Programmmanagement wurden sie hellgrün gemacht, weil einzelne Stakeholder da halt einer Meinung waren und die wurde dann umgesetzt. Deswegen, da kann man es reinsetzen, wenn man es so aufsetzt. Ich würde es wahrscheinlich aber ins PMO nicht reinlegen. Dann eher in die Projektleitung selber. Dann wirklich die Projektleitung so schneiden, dass ich verschiedene Leute habe, die ich auch kenne und bei denen ich was quasi ausbalancieren kann, welches Wissen und welche Persönlichkeit die mitbringen und dann eher in die Leitung selber rein verbauen.
Das, was ich aus verschiedenen Gesprächen mitbekommen habe, und der Franz hat ja gerade nochmal gefragt, was ist das denn für eine Rolle? Ne? Wir hatten sehr, sehr intensive Gespräche vor einem Jahr mit einem großen Rüstungskonzern auch, ja. Und da geht es auch um Wahnsinnsinvestitionen. Du hast gerade von einem Projekt gesprochen, von einem Programm gesprochen, Größe 1 Milliarde. Da sind es auch ein paar hundert Millionen Euro. Und da stellt man sich ähnliche Fragen, die du gerade so ein Stück weit, wo du dran vorbeigekommen bist, wie man letztendlich Komplexität mit einem solchen Projektvolumen, ja, überhaupt vernünftig managen kann. Und dort ist die Idee entstanden, dass man sagt, wir brauchen Rollen, die nennen die Change Management Rollen, ja, so. Und was sollen die primär machen? Die haben primär die Aufgabe, sicherzustellen, dass der Scope aus einer Business-Perspektive, wirklich aus einer harten Anforderungsperspektive, dass der in einem komplexen Projekt über Zeit nicht zu sehr verwässert, ja, so. Und diese Change Manager sind tatsächlich im PMO in Anführungsstrichen angesiedelt, ja, aber haben einen klaren eigenen Auftrag. Und die hat man immer dort positioniert, wo Key Stakeholder sind, ja, die einen großen Impact haben auf dieses Projekt. Und diese Change Manager sitzen dann mit den Fachverantwortlichen in den Bereichen einem sogenannten Change Board. Ja, so. Das ist ein Ansatz, den man sich überlegt hat, um komplexe Programme und Projekte umzusetzen. Ist das etwas, wo du sagst, da kann ich mich mit anfreunden? Weil das ist ja durchaus eine Schlüsselfrage, auch die der Franz gerade nochmal gestellt hat. Was sind das für Rollen? Und wie schafft man es überhaupt, solche komplexen Programme umzusetzen? Ich habe auch schon Diskussionen geführt, dass mir jemand gesagt hat, weißt du was, Uwe, das ist totally Bullshit. Ja, du kannst so ein komplexes Programm gar nicht erfolgreich fahren. Du musst das in verschiedene kleinere Pieces teilen, ja, und jedes Einzelne über so einen iterativen Ansatz, sag ich mal, in den großen Zielhorizont zu lenken. Ansonsten ist so ein Programm oder Projekt zum Scheitern verurteilt.
Ja, jetzt vielleicht mehrere Sichten drauf. Also was mir bei diesen Change-Managern gefällt ist, ich glaube, was immer weniger funktioniert, ist, dass große Programme von so einem, ich sag mal, Superman, der den Vorstand vom brennenden Haus einbeinig mit verbundenen Augen runterrettet. Das ist eigentlich
Das funktioniert auch nicht, Sebastian. Nee. Ne? Oder?
Ja. meistens. Aber das ist wirklich was, wovon man sich verabschieden muss. Und worum geht es da? Da geht es nicht um den einen, der quasi alle retten kann, sondern es geht eigentlich um komplexe Netzwerke und wie ich die richtigen Spieler damit reinnehme. Und das ist, glaube ich, spannend, weil so ein Free Solo, wenn man da nicht die Huberburm sind und da den El Capitan hochlaufen, das funktioniert hart nicht. Ja, das heißt, wenn man das macht und dann diese Change Manager mit einbaut und die quasi dieses Netzwerk spielen können, dann ist es ein fantastisches Ding. Was du noch gesagt hast, was ja auch spannend ist, es geht ja um jahrelange Veränderungen. Das heißt, man muss eigentlich bei einer jahrelangen Veränderung schon am Tag 1 und dann auch fortlaufen mit diesem Day-One-Syndrom immer Ergebnisse zeigen können, weil sonst läuft sich das hohl. Ich kann mich noch erinnern an große langlaufende Industrieprogramme, wo eigentlich jeder wusste, das Ding ist tot, aber weil halt bis zum nächsten Aufsichtsrat noch lang genug Zeit war, hat man halt weitergemacht. Ja, deswegen bin ich eher echt ein Freund davon, kurze Iterationen und wirklich dranbleiben. Und die Wahrheit ist auch, nachjustieren. Also wenn man sich mal überlegt, mit welcher Geschwindigkeit alles stattfindet, ich finde diese Change-Manager-Idee cool, wenn die quasi das Ohr am Gleis haben und nicht nur verstehen, wie sich jetzt der Fachbereich ändert, sondern wie sich auch alles drumherum ändert.
Genau.
Ich meine, wenn ich jetzt ein langlaufendes Projekt hätte, das sich mit irgendwie künstlicher Intelligenz beschäftigt, das hat sich ja alles innerhalb von Wochen überholt, wenn ich heute was mache, weil dann kommt das nächste große Ding. Ja, deswegen brauche ich eigentlich irgendwie so einen Mechanismus, der nicht nur sicherstellt, habe ich kleine Ziele, die ich fortlaufend erreichen kann, sondern wie bekomme ich in so ein komplexes Programm die Flexibilität nachzujustieren, wenn sich Dinge ändern, weil die werden sich ändern. Also es gibt, glaube ich, kein Programm mehr, wo man sagen kann, ich habe das einmal aufgesetzt und ich fahre es auf dem Reißbrett ab. Das ist, glaube ich, einfach vorbei. Ja. Und wenn das diese Change Manager mit reinbringen und wenn man die richtig mandatiert, die müssen halt ein gewisses Schwergewicht haben,
Absolut.
Weil sonst verkümmern die an der Stelle. Und die müssen auch an den richtigen Stellen, ich weiß nicht, wie euer Changeboard da aufgesetzt ist, müssen die auch einen gewissen Impact generieren können. Also die müssen wirklich sagen können, warte mal, ich glaube, hier fehlen ein paar Impulse. Wir
schaffen vor allen Dingen Klarheit und Transparenz. Das ist wichtig, ja. Ist man tatsächlich nach wie vor noch auf dem richtigen Gleis unterwegs, ja, oder möglicherweise unterwegs auf dem Nebengleis. Ja, das ist wichtig, ja, damit man einfach auf der Strecke bleibt. Du hast gerade schon ein Schlagwort geliefert. KI oder AI. Welchen Einfluss hat für dich KI auf die Umsetzung von Projekten? Wie würdest du, oder hast du möglicherweise sogar ein Beispiel, Sebastian, KI einsetzen? Jetzt zum Beispiel in deinem Verantwortungsbereich bei EdgeTech in den verschiedenen komplexen Projekten. Du hast ja gerade schon eins erwähnt, kurz skizziert, im Healthcare-Umfeld gibt diverse andere Projekte. Arbeitet ihr mit KI sicherlich, aber setzt ihr das auch ganz konkret in Programmen und Projekten ein? Und wenn dann, wo?
Wahrscheinlich würde ich es ganz simpel mal in drei Teile abschichten. Der erste Teil ist, wenn ich mal meinen Berater-Ich hochhole und mal überlege, was ich damals gemacht habe mit Gantt-Charts und Meilenstein und sonstiges. Es ist irre. Ich kann ja mittlerweile als One-Man-Show komplexe Programme durchdesignen und mir das beste Wissen dieser Welt holen und das einfach sagen, bitte bau mir diesen Gantt-Chart, bitte sag mir, welche Ergebnisse ich zu welchem Meilenstein brauche. Da kann man irre Sachen machen in dem Thema Projektmanagement als solches. Also das kann ich jedem nur anraten, egal was es ist. Und ich glaube, das Interessanteste ist große Ausschreibungen. Ich glaube, das wird das erste Feld sein, wo sich Bots und Intelligenz nur noch mit Bots und Intelligenz unterhalten, weil man kriegt dann Ausschreibungsdokumenten von 500 Seiten, ja, wo ich der Meinung bin, die sind wahrscheinlich schon Bot generiert, die Gegenseite nudelt die durch und gibt dann auch mal quasi AI generiert mit Bots die Antwort drauf. Also das ist ja auch ein spannendes,
spooky, oder?
Spannendes, eigentlich schon, ja. Also, aber ich glaube, das ist die Richtung, wo man sich hinbewegt. Ich glaube, das ist mal die erste Schicht. Projektmanagement als solches, da kann ich nur sagen, einfach maximalen Benefit aus der KI ziehen und da wirklich ganz viel machen. Allerdings aufpassen, weil mir ist es selber passiert, ich habe es dann durchlaufen lassen und dann kamen in einem Tender auf einmal Meilensteine, die es gar nicht gab. Also dieses Thema Halluzination ist schon ein Thema, das man ernst nehmen sollte und da immer noch kritisch drauf schauen. Das zweite Thema, was du gesagt hast, ist Kultur und Veränderung, wenn man es als komplexes Thema nimmt. Was machen wir als EdgeTech? Wir haben vor 1,5 Jahren angefangen, ein Curriculum aufzubauen. Das ist ein Evergreen. Das Evergreen heißt, vor 1,5 Jahren haben wir gesagt, okay, das kommt, wir müssen da was machen, wie führen wir die Leute ran? Da ging es quasi um, es ist mehr als ChatGPT, wie setze ich das industriespezifisch an? Das ging so um Lernerfahrung, und zwar kaskadiert vom Top-Management runter bis wirklich zum Produktivsetzen von Projekten. Und jetzt fahren wir dieses Curriculum so, ich glaube, wir sind mittlerweile bei Level 400 oder 500. wo es wirklich darum geht, jeder Level ist nochmal komplizierter, weil wir dann nicht nur sicherstellen, dass wir es bei uns nutzen, sondern jetzt kommt die dritte Schicht, sondern auch in den Kundenprojekten. Ja, bei den Kundenprojekten ist es jetzt so, wahrscheinlich gibt es zwei Teile. Der eine Teil ist wirklich tief rein in die Produkte der Kunden. Da erlebe ich noch nicht, dass mir jemand sagt, also ich habe ja dieses Herzschrittmacher-Beispiel, ich habe noch nicht erlebt, dass ein Kunde sagt, hey, der Herzschrittmacher ist super, aber da brauche ich jetzt eine Intelligenz, die da drauf basiert laufen soll. Das ist noch der Umkipppunkt. Ich habe gerade jetzt Kunden im autonomen Fahren, die sagen, autonomes Fahren, ich möchte quasi auf quasi Onboard, also Edge-Umgebung Intelligenz mit haben. Da kommt sowas, aber das ist halt noch, glaube ich, nicht die große Masse, aber es zieht an. Mhm. Und dann gibt's eben dieses Thema, wo setze ich es in quasi Geschäftsprozesse an? Da kommt's massiv. Also es ist ganz oft so, dass uns Kunden sagen, die total heftig auch vorgehen und mittlerweile in großen Tendern sagen, wir gehen davon aus, dass ihr in Zukunft für die Erstellung von Software KI nutzen werdet. Die behalten sich dann das Review-Recht vor, quasi sich Code anzuschauen und zu sagen, wir sehen, da hier wurde quasi Gen AI benutzt, um Code zu generieren. Da muss man auch wieder Marge abgeben.
Ist das wirklich so? Na, das geht ist, schon.
Ich habe die ersten zwei Tender gehabt, wo das quasi reingeschrieben wurde, dass quasi Preispunkte nach unten gesetzt werden, wenn in den Reviews rauskommt. Und es kommt. Also jeder, der heute Software macht und vor allem nicht jetzt die SAP-Einführung, sondern wirklich Individualsoftwareentwicklung. Ja. Es wird dahin gehen. Wir haben die eigenen Tests gemacht. Wir haben Entwickler angeschaut. Es ist Faktor 8 bis Faktor 10 an Beschleunigung von Codegenerierung. 8 bis 10. Das heißt, es wird massiv überall kommen. Das heißt, die Kunden werden überall auch da rein nachher gehen und sagen, ich behalte mir das Recht vor, das anzuschauen, um dann zur Not zu sagen, da möchte ich eine Marge dran haben, weil ihr habt ja dann mit einem quasi Faktor 8 generiert. Ja, und dann das Bild kann man sich relativ einfach vorstellen. Und das wird in zunehmendem Maße kommen und wird sicherlich spannend werden. Ja.
Angie, jetzt hast du uns wieder am Ball zugespielt. Jetzt haben wir ja das Jahr 2025. Das Jahr 2030 hört sich so wahnsinnig weit weg an. Das sind 5 Jahre. Du kannst doch das Jahr 2028 nehmen. Kannst dir aussuchen, Sebastian. 28 oder 30, ja. Was wird sich dann bei euch in der Company vor dem Hintergrund dessen, was du gerade so eindrucksvoll skizziert hast, ja, wie man KI heute schon nutzen kann und was das letztendlich auch für eine Implikation hat, beziehungsweise auch tatsächlich für eine konkrete Auswirkung auf das Geschäft. Mhm. Wie wird es im Jahr 28 oder 30 aussehen?
Also wenn ich jetzt meine Bold Bet abgeben müsste, ich glaube, Erfolg wird dann so ausschauen, dass ich nicht mehr reagiere, sondern wirklich aktiv gestalte. Ja, Beispiel, ich gehe dann wirklich her und nehme mir eine KI und sage, mit der KI baue ich mir ein komplett neues Geschäftsmodell. Ja. Also Beispiel, wenn ich jetzt heute in Fabriken unterwegs bin, dann gehe ich her und sage, ich möchte nicht mehr reagieren, ich brauche jetzt nochmal 2% Effizienzsteigerung, sondern dann denke ich mir meine Fabrik komplett neu und sage von vornherein, was ich bin in einem Produktionsprozess, ich nehme dann automatisch Daten, wie zum Beispiel Bilddaten, habe automatisch eine KI drüber und die KI sagt mir automatisch in dem Produktionsprozess, ist das Gut, das ich produziert habe, das richtige Gut. Ja? Ich glaube, der große Schwenk wird sein, dass ich nicht mehr sage, oh, ich muss jetzt irgendwas mit KI machen, sondern dass ich wirklich aktiv hergehen werde und es gestalten werde. Und dieses Thema KI, ich meine, es hört sich jetzt ein bisschen an wie der Treppenwitz, aber das wird de facto allumfassend und durchdringend sein, egal ob ich jetzt in den Produkten bin oder ob ich quasi in den Kernprozessen bin. Derjenige, der da Erfolg generieren will, muss quasi hergehen und sagen, wie verbaue ich das aktiv und wie gestalte ich damit neu meine Zukunft? Und dann ist es wirklich egal, was ich mache, ob ich jetzt Wholesale bin und sage, ich weiß, wie ich über Gastronomie, über KI quasi führen kann, Replenishment von quasi, was weiß ich, Nachschub von Essen für Gastronomie, ja, oder ob ich jetzt sagen kann, autonomes Fahren, ich weiß mit der Simulation Active Passive Safety, ich ziehe schon mal Gurte an, bevor der Crash kommt. Also das wird, glaube ich, überall stattfinden und überall Einzug erhalten und dann ist quasi derjenige erfolgreich, der es aktiv einbaut und nicht irgendwie reagiert.
Sehr schön. Dann nochmal eine abschließende Frage, weil wir jetzt auch schon zum Ende kommen. Ich habe noch mehrere Fragen, also von da ist das ausgesprochen spannend, mit dir hier im Dialog zu sein. Wenn sich jemand interessieren würde, für EdgeTech zu arbeiten, in einer Programm-, in einer Projektleiterrolle, ja, was sind für dich so die 3, 4 Dinge, die entscheidend wichtig sind, die er mitbringen muss?
Ja, also wahrscheinlich gibt es 2 Projektrollen, die wir anbieten könnten und die beide wahrscheinlich spannend sind. Das eine ist Wenn man große Programme auf der Engineering-Seite mitgestalten will, dann sind es quasi Profile, die entweder in der Lage sind, Engineers zu führen, was ja auch eine Herausforderung an sich ist. Also ich glaube, das ist was Spannendes und zwar mit dem Mix der richtigen Technologie. Also was man wirklich versteht, also wenn ich mir jetzt anschaue, das ist ja alles irre komplex. Also wenn ich mich jetzt autonomes Fahren anschaue, wir machen gerade quasi Anbahnungen, autonomes Fahren in maritimen Umgebungen. Da redet man über Bojen und Drohnen, ja. Das heißt, da muss man ein Faible für autonomes Fahren haben, muss das verstehen und anwenden können in der Branche. Dann bin ich in einem technischen Track. Wenn es eher ein kommerzieller Track ist, dann hat man eher einen Spin dazu. Habe ich ein Verständnis für die Branche? Verstehe ich, wo die Branche hin will? Und kann ich als Service-Dienstleister in dieser Transformation helfen? Und dann kann ich da auch erfolgreich reinverkaufen. Ja, das sind so die beiden Rollen, wo sich jederzeit gerne jemand an mich wenden kann, wenn er sich da berufen fühlt. Und in die Kategorie einsteigen. Weil tatsächlich suchen wir auch gerade Leute, genau mit dieser,
ja, siehst du.
Kann ich Solutions bauen und als Solution-Architekt arbeiten? Also wer an der Stelle Lust hat, kann sich jederzeit gerne melden.
Sebastian, herzlichen Dank. Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Du hast exzellente Ergebnisse geliefert, aus meiner Sicht mit viel Energie und hast jede Menge Klarheit geschaffen. Das sind ja auch nun drei Dinge, die dir sehr am Herzen liegen. Franz, auch nochmal ganz lieben Dank.
Klar.
Für den Podcast mit Change by Design geht es weiter. Wir haben spannende weitere Gäste. Ich will die Namen jetzt gar nicht alle sagen. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne sage ich einfach nochmal lieben Dank, Sebastian. Lieben Dank, Franz. Herzlichen Ausblick in die Zukunft. Bis dahin und tschüss.
Und vielleicht von meiner Seite nochmal euch beiden nochmal danke, Franz und Uwe. Das war ein hervorragendes Format. Ich kann es nur empfehlen, sowohl Teilnahme als auch Zuhören. Und wer möchte, kann sehr gerne auch auf LinkedIn gehen. Ich bin als Sebastian Solter auf LinkedIn vertreten. Jederzeit gerne auf mich zukommen. Danke euch.